SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zum nächsten Buch, das wir besprechen wollen und das wegen eines Punktegleichstandes ebenfalls auf Platz 5 der Bestenliste steht. Es ist der neue Gedichtband von Anja Kampmann. Die 1983 in Hamburg geborene Schriftstellerin gehört, ja, so könnte man sagen, zu den Shootingstars der neueren deutschen Literatur. Ihr Debütroman, Wie hoch die Wasser steigen, jedenfalls der von widrigen Arbeitsbedingungen auf einer Ölplattform und auch vom Klimawandel handelt, hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und stand dann in englische Übersetzung unter den Finalisten für den National Book Award im vergangenen Jahr. Marie Schmidt, auch in den neuen Gedichten Kampmanns, die unter dem Titel Der Hund ist immer hungrig im Hansa Verlag erschienen sind, geht es unter anderem um gesellschaftliche, politische und insbesondere um ökologische Fragen. Mit welchen Bildern, mit was für einer Sprache nähert sich denn die Dichterin diesen Themen?
Also es sind Bilder aus der Natur, könnte man sagen. Also ich habe ja auch den Begriff Naturlyrik im Zusammenhang mit diesem Band gelesen. Allerdings ist es nicht die schöne romantische Literatur. Es ist eher so, dass diese Gedichte vor allen Dingen Schauplätze haben, die nicht in den urbanen Zentren sind, sondern in den Gebieten, in denen das Land, die Natur von den Eingriffen der Menschen erzählen, von den Eingriffen der Menschen geprägt sind. Das Wort muss unbedingt fallen. Das Anthropozän ist hier die Ära, in dem diese Gedichte spielen. Und Anja Kampmann findet da sehr mikrologische Bilder für dieses ökologische, dieses große, ja auch Menschenzeitalter umfassende Thema der Zerstörung und der Veränderung unserer Umwelt, unserer Erde durch den Menschen.
Und wie die Lyrik ausgestaltet ist, hören wir nun an drei Beispielen aus unterschiedlichen Zyklen in dem Gedichtband. Bettina Müller-Hesse liest aus Der Hund ist immer hungrig von Anja Kampmann.
Duvenstädter Brook. Sie sagen, hier war alles nicht so schlimm, Herr Kaufmann und sein liebes Vieh, das Rotwild, hörst du heute blöken, grauer Tag, er ließ die schönen Hirsche kommen aus Polen und Frankreich, er zog die guten Stiefel an zum Jagen, kannte Göring, auch den Schneuzer, plante prächtige Paraden. Ich weiß nicht, ob ihr hören könnt, was diese Hirsche röhren, hier jappen die Seelen. Es war so lange nichts zu hören, weil alle gehen mussten und keiner war mehr wert. Und wert war was, genau, ich frag ja nur, denn keiner konnte bleiben. Der Reichsstatthalter, Arschloch vor dem Herrn, karrt für den Park das Wild heran. Und noch als Bomben fallen, kriegt das Vieh die Notration für Stillende, den Hafer blank. Er starb mit über 60 Jahren am Elbdeich ohne Not. War ja auch alles nicht so schlimm und schaut, das Rotwild, prächtig, wie es sich vermehrt. Fledermaus. Es war das kleinere Ziel, nur eine Mücke oder leichtes Tier, das durch die Nachtluft wie durch ferne Zeiten schwamm. Kein Licht, nur eine Spur, gab der Gesang im Anflug jenes Jägers, der durch die Rotorblätter fand und stürzte. Lag nur so da, Mickey Batman. Namenlos in sich, im Rauschen jener Welle, die von innen kam, durch das Gewebe schlug, dich nahm und dich begrub, rätselhafter Mickey Batman, tief in sich gestürzt. Und eingeschlagen in die Flügelhaut, liegt still und oben schwirrt der Rotor fort im Wind, im Winde nur eine große Katze mit einem unsichtbaren Zahn. Unterdruck und Batman, du die Beute. Und während Falter durch die Nachtluft wie durch ferne Zeiten schwammen, sahen wir dich fallen, Batman, dann ein Vogelschwarm. Hast du den Weltraum noch gesehen, den wir erschafften? Sie werden rufen. Die Dichter, das sind die Torhüter auf dem kleinsten Rasengrün der Regionalliga. Das sind diejenigen, die brüllen und winken und wissen, dass ihre Mannschaft ermüden wird. Die sich bewegen vor dem Netz und etwas später, angeleuchtet im grellen Licht der Flutscheinwerfer, werden sie rufen. Sie werden rufen, vielleicht etwas leiser. Man wird sie hören, diese Stimmen. Und das Rufen, das Laufen wird alles ganz leicht gewesen sein, schließlich, wenn die Linien nicht mehr gelten, die Netze.
Bettina Müller-Hesse las aus dem Gedichtband Der Hund ist immer hungrig von Anja Kampmann, der im Hansa Verlag erschienen ist und auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juli und August steht. Martin Ebel, vielleicht bleiben wir mal bei diesen Gedichten, die ja beispielhaft sind für die Arbeitsweise der Autorin. Mit dem Fledermausgedicht widmet sich Kampmann gewissermaßen einem Aufregerthema, nämlich den Windrädern, die für viele Flugtiere auch eine Gefahr darstellen. In welcher Weise wird hier aus einem technisch-ökologischen Phänomen, wenn man so will, eine Poesie mit kulturhistorischem Echoraum?
Ja, auf eine sehr seltsame Weise. Fast kurios, das sind nämlich Gedichte mit Fußnoten, die Anja Kampmann schreibt. Also viele dieser Gedichte haben eine Fußnote und das von uns Gehörte mit der Fledermaus hat auch eine Fußnote, die genau erklärt, was passiert, wenn eine Fledermaus in den Strom dieses Rotors gerät. Da platzen nämlich im Inneren Blutgefäße und sie stirbt und sie fällt runter. Das ist, wie Sie sagen, ein ökologisches Aufregerthema. Es ist aber auch ein bisschen ein poetisches Aufregerthema, nämlich wie kann man dieses Wissen, was das Gedicht ja eigentlich voraussetzt, um es zu verstehen, ausgliedern? Oder ist es statthaft und ist es sinnvoll? Es gibt ja einen berühmten Fußnotendichter der Literatur, das ist der bayerische König Ludwig I., der hat 4 Bände Gedichte geschrieben und mit Fußnoten, die immer so eine Leseanweisung gaben. Also dann hat er ein melancholisches Gedicht geschrieben und in der Fußnote stand, dies soll aber nicht zum Selbstmord auffordern. Hier haben wir ein bisschen einen anderen Fall. Hier ist es eigentlich die Ausgliederung des Hintergrundwissens. Und ich finde das sehr interessant. Mir ist nicht ganz wohl dabei, muss ich sagen, weil ich dieses Gedicht, wenn wir es nur hören, es ist schön, aber es fehlt das Entscheidende. Und das Entscheidende muss ich nachschlagen.
Tja, das wollen wir gleich mal diskutieren.
Ja, aber auch.
Oh, ich höre schon eine Stimme. Widerspruch. Ich gehe jetzt einfach mal die Reihe um. Iris Radisch.
Ja, ich wollte Martin Ebel eigentlich gleich widersprechen. Ich glaube, dass man das bei Gedichten sehr, sehr oft muss. Also die sind ja nun mal verdichtete Erfahrung, verdichtetes Leben, verdichtetes Denken. Also das Gedicht hat ja was mit Verdichtung zu tun. Und diese Verdichtung sozusagen wieder aufzudröseln und diesen ganzen Wissens- und Erlebenshintergrund ja mit einzubeziehen, das ist in der Regel dann die Arbeit der Exegeten. Und Sie kennen das ja viel besser als ich vielleicht, die ganzen Versuche, Celan-Gedichte aufzudröseln, da war er da, da hat er den Ausflug gemacht, da war er, hat er sich da was angeguckt und so weiter. Und dann versteht man diese ja doch unendlich rätselhaften Celan-Gedichte oft besser, wenn man den Erfahrungshintergrund kennt. Da gibt's ja wunderbare Bücher drüber und so ist es ja oft. Das trifft ja nicht nur Celan, das trifft ja fast alle Gedichte. Und sie lässt sich in die Werkstatt gucken. So lese ich das. Ich nehme doch an, dass sie selbst diese Erklärungen im Anhang geschrieben hat, sodass man sieht, das ist ihre Werkstatt. Das sind sozusagen die Materialien, mit denen sie arbeitet. Und ich finde überhaupt nicht, was ich irgendwo, glaube ich, gelesen habe, dass die Gedichte nun darin aufgehen. Also, dass sie sich sozusagen entzaubern, nur weil man den Werkstattbericht hinten hat. Das finde ich überhaupt nicht. Diese Gedichte haben einen, also für mich einen unendlichen Zauber. Und der hat mit dem, was da an Informationen über Anthropozän und über ökologische Katastrophen, das ist alles Teil des Materials, richtig. Aber darin gehen die nicht auf.
Ich würde auch nicht sagen, sie gehen auf, aber sie stehen in einer gewissen Weise doch in einer Konkurrenz. Mir ist es jedenfalls so gegangen, dass ich manchmal dann den Stories gefolgt bin, weil ich nicht genau wusste, was war mit diesem Schachcomputer oder da gab es eine Geschichte mit geklonten Zollhunden und dann bin ich im Grunde genommen im Internet gelandet. Also die Frage ist, in was für einem Spannungsverhältnis stehen da Gedichte und Anmerkungsapparat? Wie würden Sie das beurteilen, Frau Schmidt?
Also ich darf Ihnen erzählen, dass ich den Gedichtband gelesen habe, von vorne nach hinten, wie der ordentliche Mensch ein Buch liest und dann auf den Anmerkungsapparat erst ganz zum Schluss gestoßen bin und dann nochmal alles von vorne gelesen habe, weil ich dann ja die Informationen hatte. Und dieses Fledermausgedicht zum Beispiel hat mir wahnsinnig gut von Anfang an gefallen. Einem Geheimnis ist man da auf der Spur. Es passiert irgendwie ein Unglück oder geheimnisvolle Todesarten und Tierarten sind da irgendwie zu sehen. Und dann endet das Gedicht mit dem tollen Satz, hast du den Weltraum noch gesehen, den wir erschaffen haben? Also hast du in der Sekunde dieses geheimnisvollen Sterbens diese Träume, die wir da umbaut haben, unsere Anverwandlung der Erde, hast du die noch erblicken können oder bist du sinnlos gestorben, diese Kreatur zu fragen? Und ich glaube, dass diese merkwürdige Menschen- oder Gottesfrage an dieses kleine Tier einen auch rühren kann, wenn man nicht weiß, dass gerade die Lunge des Tieres geplatzt ist und wie Anja Kampmann in der Tat im Anhang erklärt, dass ungefähr die Todesart auch ist, die einen Raumfahrer treffen würde, der die Raumkapsel ohne Schutzkleidung verlässt. Das gibt dem natürlich nochmal einen größeren Horizont. Aber wissen muss man es nicht. Es ist auch so schön und geheimnisvoll.
Aber zum Beispiel, wir haben ja auch den Duvenstedter Brok gehört. Und da ist es durchaus interessant, wenn man jetzt kein Historiker ist, nochmal nachzufragen und das auch zu wissen, was das für eine historische Person gewesen ist. Da verändert das doch auch die Lesart. Wie würden Sie das sehen, Herr Ebel?
Ja, also bei vielen Gedichten braucht man eben diesen Hintergrund. Also bei Gottfried Benn, das sind ja auch recht schwierige Gedichte, brauche ich keine Fußnoten. Aber ich möchte mich jetzt da nicht so dran festklammern. Und das ist auch nicht ein wirklich triftiger Einwand gegen diese Gedichte. Die sind ja schon auch für sich, stehen sie da und stellen was da und sind sehr schön und sind sehr anregend. Dieses Beispiel mit dem Duvenstedter Bruch zeigt eigentlich ein bisschen, wie Anja Kampmann so tickt. Also sie hat ja dieses Bewusstsein, worauf sie stößt, das erinnert sie an Verbrechen der Vergangenheit oder an drohende Katastrophen der Zukunft. Also das ist so ein Heillosigkeitsbewusstsein, das fast alle Gedichte durchzieht. Und hier ist es eben auch so. Wir haben ja einen schönen Wald mit Rotwild und dahinter steht aber eigentlich ein furchtbarer Nazi. Oder wenn sie die Glocke hört, die Gloriosa in Erfurt, dann denkt sie an Kolumbus, weil der zur selben Zeit losgezogen ist, als diese Glocke gegossen wurde. Dann denkt sie dran, was Kolumbus in Amerika letztlich verursacht hat, nämlich dass Millionen von Indianern in Kupferminen verheizt worden, und dann denkt sie wieder an unsere Umweltzerstörung. Das ist so ein Verblendungszusammenhang, der diesen ganzen Gedichtband erfüllt und der ihn für mich also sehr melancholisch macht auch.
Ja, das ist das eine. Das andere ist doch aber auch, dass sie sozusagen in den ja auch sehr dichten, naturhaften Momentaufnahmen, die sie, also es ist ja auch sehr sinnlich. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als seien das so große historische Betrachtungen. Nein, es sind ja auch ganz kleine Dinge, Wahrnehmungen, die immer ganz nah an einem naturhaften Augenblick sind und wie in diesen Augenblick aber Jahrmillionen eingeschmolzen sind. Ja, wie sich also sozusagen in dem sinnlichen Jetzt eigentlich die ganze Unendlichkeit auftun kann mit einem Mal. Das finde ich, das ist das, was für mich diese Gedichte so groß macht. Und ob das dann immer katastrophische Unendlichkeiten sind, das muss gar nicht immer sein. Wichtig ist für mich eigentlich immer nur diese Bewegung vom ganz Kleinen ins fast Ewige. Ja, das ist eine lyrische Bewegung, die muss man so, also ja auch leicht, das klingt jetzt auch so, als ob diese Gedichte ganz schwer gebaut wären, aber eigentlich sind das Gedichte, die erstmal ganz leicht anmuten, und das ist, glaube ich, eine ganz große Kunst. Also für mich ist Anja Kampmann eine große neue Entdeckung.
Und in dem dritten Gedicht, das wir gehört haben, erklärt sie ja auch selber eine poetologische Anmerkung, stellt sie die Dichter an die Stelle der Torhüter, die die brüllen und winken und ihrer Mannschaft signalisieren, sie sollen nicht ermüden. Man könnte jetzt denken, im Angesicht der Katastrophen, die wir in den Gedichten davor gelesen haben. Aber dieses Bild des Dichters, der auch die Linien des Feldes versucht aufzulösen durch das, was sprachlich in den Gedichten passiert, und brüllt und winkt und sagt, Leute, hier, lauft weiter, bemüht euch weiter. Das fand ich schon ein sehr feines und auch ein bisschen humorvolles Bild.
Absolut, ja.
Ja, sie arbeitet ja auch ganz stark mit Klangmitteln, nicht? Also mit Assonanzen und Alliterationen. In ganz vielen Gedichten ist das so. Und wenn man das Titel,
ja, schon im Titel. Der Hund ist immer hungrig.
Warum ist der Hund hungrig? Weil Hund und Hung klingt gleich. Also im Rheinland sagen wir auch der Hung. Also der Hung ist immer hungrig. Das passt noch besser. Eigentlich ist in diesem Gedicht ja der Mensch, der hungrig ist, nicht? Und der dann eben dieses Fracking betreibt und das Wasser verdirbt und dann Krebserzeugung wieder bei sich selber erfahren muss, also ein Circulus Viciosus, den sie sprachlich virtuos bewältigt.
Der Hund ist immer hungrig, so heißt der neue Gedichtband von Anja Kampmann, der im Hansa Verlag erschienen ist und auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juli und August steht. Vielen Dank.